ARD Sounds.
Dies ist nicht unser Krieg, so lautete die unmissverständliche Botschaft des Bundeskanzlers an US-Präsident Donald Trump in Sachen Iran. Ein Krieg, der uns alle betrifft, sei das dann aber doch, gestand Friedrich Merz Anfang dieser Woche ein. Auch wenn der Kanzler darauf bestehen dürfte, dass es einen feinen Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen gibt, wirft er damit nicht doch die Frage auf, ob Deutschland dann in irgendeiner Form eingreifen müsste?
Wächst sich dieser Krieg zu einem regionalen Großkonflikt heraus, dann kann er Deutschland und Europa noch stärker belasten, so stark, wie wir es zuletzt in der Covid-Pandemie oder zu Beginn des Ukraine-Krieges erlebt haben.
Dass die Deutschen diesen Krieg mindestens in Form von Benzinpreisen und Inflation schon jetzt spüren, darüber kann es gar keinen Zweifel geben. Ob die Auswirkungen Corona-Ausmaße erreichen, wie Friedrich Merz warnt, das dürfte auch davon abhängen, ob US-Präsident Donald Trump rasch die gesuchte Ausgangstür findet oder ob er diesen Krieg noch eskaliert, etwa durch den Einsatz von Bodentruppen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zum Krieg in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 31. März. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Ausgangstür oder Ausweiten? Das ist die Frage, vor der US-Präsident Trump nun schon seit Tagen steht und auf die er seit ebenso langer Zeit sehr widersprüchliche Antworten gibt. Mal lobt er die glänzend laufenden Verhandlungen mit dem Iran, mal droht er mit Eskalation, mit dem Ausbrechen der Hölle im Iran.
Ja, etwa wenn Trump auf Truth Social schreibt, man könne alle Stromerzeugungswerke in die Luft jagen, ihre Ölquellen, die Insel Chark und möglicherweise auch all ihre Entsalzungsanlagen angreifen, die man bislang verschont habe.
Was natürlich ein potenzielles Kriegsverbrechen wäre und damit zu drohen, das ist durchaus ungewöhnlich, so würde ich es mal formulieren. Jedenfalls scheinen also zwei in völlig unterschiedliche Richtungen laufende Pfade denkbar. Rückwärtsgang, selbst wenn die Straße von Hormuz geschlossen bliebe, schließt man das im Trump-Team nicht mehr aus, schreibt das Wall Street Journal aktuell. Aber auch die entgegengesetzte Richtung, also Ausweitung durch einen Bodentruppeneinsatz, ist denkbar. Wie wahrscheinlich und wie risikoreich dies aber wäre, wenn also die Marines und Spezialkräfte wirklich zum Einsatz kämen im Iran, darüber habe ich gesprochen mit dem Historiker und Offizier des österreichischen Bundesheeres, Markus Reisner.
Jetzt sehen wir, dass ca. 10.000 bis 15.000 zusätzliche Soldaten herangeholt werden. Das sind Soldaten, die quasi Spezialfähigkeit haben, zum Beispiel luftlandefähig sind oder quasi auch lufttransportfähig oder eben wie die Marines zum Beispiel auch in der Lage wären, amphibische Anlagen durchzuführen. Das alles ist aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, das quasi passiert ist in den Aufmärschen für die Operationen 2003, einmal im Irak, auch 2002 quasi der Einsatz dann in Afghanistan oder 1991, wo hunderttausende Soldaten zusammengezogen worden sind für umfassende Bodenoperationen. Und das zeigt natürlich, dass also hier die USA versucht, quasi auch aus dem Schlamassel herauszukommen, denn man hat sich das natürlich anders vorgestellt. Und das ist auch etwas, wo wir uns die Frage stellen müssen, was das bedeutet in letzter Konsequenz. Denn die Milch ist bereits verschüttet, die Weltwirtschaft leidet bereits unter den Ereignissen, die wir sehen. Und die Frage ist, wie kommt man da jetzt heraus?
Das ganze Interview mit Oberst Markus Reisner dann gleich und er beantwortet auch die Frage, wie die Chancen für eine Sicherung der Straße von Hormuz militärisch überhaupt stünden. Und mit Reisner sprechen wir auch über die Folgen von Nahost für die Ukraine, in Klammern negativ, und für Russland, in Klammern positiv. Und warum beide Seiten dem Oberst in der Ukraine selbst wie zwei erschöpfte Boxer vorkommen, aber der Krieg leider wohl trotzdem nicht schnell zu Ende geht. Auch das thematisieren wir.
Ja, ich bin gespannt, wie die Einschätzungen dieses Experten ankommen werden, Kai. Denn unser letzter Interviewpartner hat mächtig für Aufregung gesorgt. Ich hatte den Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Friedensbeauftragten der EKD, Friedrich Kramer, befragt zu den Kriegen auf der Welt und zur Friedensbewegung. Und die Aussagen des Kirchenmannes, die haben doch etliche Hörerinnen und Hörer erzürnt, wie wir den Zuschriften entnehmen konnten. Kramer hat sich bei uns erneut gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen und seine Überzeugung vertreten, Sicherheit in Europa könne man nicht gegen Russland erreichen. Er glaube zudem Putin, werde sich mit dem Donbass zufrieden geben. Das hat vielen nicht gefallen. Manche haben die Haltung des Landesbischofs aber auch begrüßt als wichtige Stimme für den Frieden. Und ich will an dieser Stelle noch nachtragen, in dieser Sendung ist Platz für viele Perspektiven. Und wir vertrauen darauf, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer dann selbst ein Bild von der Lage machen.
So ist es und so soll es auch heute sein. Lass mich noch sagen, Stefan, dass auch ich da volles Vertrauen in unsere Hörerinnen und Hörer habe und dass wir zumindest aus meiner Sicht in unseren Sendungen ja genügend Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen, die Putin für nicht ganz so vertrauenswürdig halten wie diejenigen, die eine Aussöhnung unbedingt herbeisehen mit Russland. Heute beginnen wollen wir aber nur indirekt mit Putin, nämlich im Nahen Osten, wo der Krieg nicht zu enden scheint, auch wenn Donald Trump nicht müde wird, das Gegenteil zu behaupten.
Ja, die Angriffe der israelischen und US-amerikanischen Streitkräfte auf den Iran dauern jedenfalls an. Laut Medienberichten sollen sie vor allem militärischen Zielen gegolten haben. So sei ein Munitionslager unweit von Isfahan getroffen worden, heißt es. Dort wird übrigens auch eine geheime Lagerstätte für Irans angereichertes Uran, vermutet Kai.
Ja, und trotzdem geht vom Regime im Iran ja weiter eine Gefahr für die gesamte Region aus. Dabei wird ja gleichzeitig seit Wochen darüber spekuliert, ob dem Iran Raketen und Munition irgendwann ausgehen könnten, von der immer wieder ausgeschalteten Kommandostruktur mal ganz abgesehen.
Ja, wie schwer das Regime unter Druck steht, wie leer seine Waffenarsenale sein könnten, das kann ich nur schwer einschätzen von hier aus. Aber fest steht, auch gut 4 Wochen nach Beginn des Irankrieges gehen die Angriffe auf die Golfstaaten weiter. Beim Bombardement einer Entsalzungsanlage in Kuwait wurde offiziellen Angaben zufolge 1 Mensch getötet und 1 Gebäude beschädigt. Vor Dubai ein großer Öltanker getroffen und bei einem weiteren Angriff seien 10 kuwaitische Soldaten verletzt worden, hieß es in einer Stellungnahme der Arabischen Liga. Der Iran bestreitet nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim den Angriff auf die Entsalzungsanlage zumindest. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden 11 Raketen und 27 Drohnen abgefangen, wie das Verteidigungsministerium des Landes auf der Plattform X mitteilte. Auch Katar meldete den Abschuss von Drohnen und Bahrains Luftwaffe teilte mit, 8 Raketen und 6 Drohnen in den vergangenen 24 Stunden abgefangen zu haben. Somit habe der Golfstaat seit Ausbruch des Irankrieges 182 Raketen und 398 Drohnen abgeschossen.
Trotzdem glaubten ja manche Beobachter, solche Luftschläge hätten eher symbolischen Charakter, weil sie ja eben nicht sonderlich präzise seien. Doch jetzt gibt es einen Treffer in jüngster Zeit, der auch den Amerikanern Anlass zur Sorge gibt. Erzähl nochmal, was da genau passiert ist.
Ja, es hat sich herausgestellt, dass auch die militärisch übermächtigen USA verwundbar sind und das iranische Regime durchaus noch in der Lage ist, Vergeltungsschläge auszuführen. Getroffen hat es die Prinz Sultan Airbase der Amerikaner in Saudi-Arabien. Und der Iran hat mit ballistischen Raketen und Drohnen ein US-Aufklärungsflugzeug E-3 Sentry zerstört. Das Spezialflugzeug mit seinem charakteristischen großen 360-Grad rotierenden Radar hilft, Bedrohungen durch andere Flugzeuge, Raketen oder Drohnen zu entdecken, zu tracken und zu identifizieren, aus der Luft, also eine Art AWACS-Flugzeug. Die E-3 Sentry wird deshalb auch Spy in the Sky genannt und kostet etliche 100 Millionen US-Dollar. Und eines der insgesamt nur 16 vorhandenen Flugzeuge hat der Iran also nun zerstört. Die Bilder sehen mir stark nach einem gut vorbereiteten Präzisionsschlag mit einer Drohne aus. Und bei dem Angriff wurden auch mehrere Auftankflugzeuge getroffen und 12 US-Soldaten verletzt, 2 davon schwer verwundet.
Direkt angegriffen wird nach wie vor Israel, neuerdings jetzt auch von der islamistischen Houthi-Miliz aus dem Jemen heraus. Die hatten sich bislang aus dem Irankrieg rausgehalten, jetzt nicht mehr?
Ja, es sieht so aus, als sei diese Zurückhaltung erstmal vorbei. Die pro-iranische Miliz hat am Samstag 1 Rakete, 1 Marschflugkörper und mindestens 1 Drohne auf Israel abgefeuert. All dies konnte von der Flugabwehr abgefangen werden. Die Islamisten im Jemen sind ja bekanntlich Verbündete Teherans und werden vom Iran oder wurden vom Iran militärisch unterstützt. Schon im Gazakrieg haben die Houthi, wir haben berichtet, hier regelmäßig Israel beschossen. Militärisch macht das aus meiner Sicht keinen großen Unterschied, diese neuen Angriffe, psychologisch aber wohl schon, denn nun kommt die israelische Bevölkerung, ja, erlebt Bedrohungen nun auch noch aus dem Jemen, neben der aus dem Iran und der aus dem Libanon.
Und die Frage stellt sich, ob nicht das Rote Meer und die Handelsschiffe dort wieder betroffen sein könnten. Wo Israels Streitkräfte ja weiter massiv gegen die Terrormiliz Hisbollah vorgehen, ist der Libanon. Dort wurden auch UN-Soldaten jetzt getötet. Wie ist da der letzte Stand?
Ja, es geht laut israelischem Verteidigungsminister Katz um eine von Israel kontrollierte, rund 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone bis zum Litani-Fluss soll die sich erstrecken. Und Benjamin Netanyahu hat am Sonntag erklärt, er habe die Truppen angewiesen, die Pufferzone weiter auszudehnen, damit Terroristen nicht über die Grenze kommen und keine Panzerabwehrraketen auf Israel abfeuern können. Tatsächlich ist die Hisbollah immer noch in der Lage, Israel mehrfach täglich vom Libanon aus zu beschießen. Und das geplante Vorrücken der israelischen Armee in die BKA-Ebene hat bereits viele tausend Zivilisten im Libanon in die Flucht getrieben. Nach einem ziemlich blutigen Wochenende sind im Südlibanon zahlreiche Tote zu beklagen. Israelische Soldaten und Hisbollah-Milizionäre, aber auch libanesische Soldaten, obwohl die eigentlich unbeteiligt sind in diesem Konflikt. Und zuletzt auch drei aus Indonesien stammende Blauhelm-Soldaten. Die gehörten zur UN-Truppe, die seit Jahren die Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon überwacht. Und Indonesiens Regierung, Kai, hat den Tod ihrer UN-Soldaten scharf verurteilt und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, Angriffe auf die Friedenstruppen seien eine gravierende Verletzung internationalen humanitären Rechts und könnten ein Kriegsverbrechen darstellen.
Laut libanesischen Behörden sollen durch die israelischen Angriffe bereits mehr als 1400 Menschen ums Leben gekommen sein. Aber es gibt immer wieder Streit darum, ob es sich um Terroristen oder ob es sich um Zivilisten handelt. Warum eigentlich?
Ja, ähnlich wie bereits im Gaza-Krieg behauptet Israel immer wieder, dass sich Terroristen als Zivilisten tarnen. So wird zu rechtfertigen versucht, etwa wenn immer wieder Sanitäter im Libanon getötet werden, was vorgekommen ist. Dutzende sollen es schon sein. Und am Wochenende wurde auch ein Kamerateam tödlich getroffen. Aus Israel hieß es, Terroristen würden sich oft als Journalisten ausgeben. Das haben wir tatsächlich im Gaza-Krieg gesehen, aber Beweise dafür jetzt für den Libanon blieb die Netanyahu-Regierung bislang schuldig. Laut libanesischen Behörden sind bei den Angriffen übrigens auch mindestens 120 Kinder getötet worden, Kai.
Noch eine Frage zu den amerikanischen Angriffen auf den Iran. Spanien hatte den USA ja sehr zum Ärger Trumps die Nutzung spanischer Stützpunkte und sogar den Überflug verweigert für Angriffe im Iran. Jetzt gibt es auch Verstimmungen zwischen Washington und Rom. Was ist da genau passiert?
Ja, nach Informationen der Tageszeitung Corriere della Sera gab Verteidigungsminister Guido Crosetto dem US-Militär vor einigen Tagen schon keine Erlaubnis, den Militärflughafen Sigonella auf Sizilien zu nutzen, um dann in den Nahen Osten weiterzufliegen. Aus dem Umfeld des Ministeriums in Rom wurde diese Darstellung bestätigt. Demnach wurde Italien von dem Vorhaben des US-Militärs erst informiert, als die Flugzeuge längst in der Luft waren. Zuvor habe niemand eine Genehmigung beantragt oder den NATO-Partner auch nur informiert, hieß es.
Wie sehr dieser Krieg in Nahost verknüpft ist mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, darüber haben wir ja an dieser Stelle schon öfter gesprochen. Dann schwenken wir jetzt mal Richtung Ukraine. Stefan, wie würdest du die Lage dort zusammenfassen am heutigen Tag?
Ja, die Lage der letzten Tage lässt sich komplett eigentlich entlang von Wladimir Selenskys Aktivitäten erzählen in einer Art Spannungsbogen, der im Nahen Osten beginnt und bis Ostern reicht. Kai, meine Kurzversion geht so. Der ukrainische Präsident wandelt sich bei einer Reise durch die Golfstaaten vom Bittsteller zum Dealmaker. Er verurteilt Russlands Terror aus der Luft. Er entschuldigt sich für die Abstürze ukrainischer Drohnen in Finnland und dem Baltikum. Und er bietet eine vorübergehende Verschonung russischer Ölinfrastruktur sowie eine Waffenruhe über Ostern an. Und er verbittet sich in scharfem Ton Klugscheißerei aus Deutschland.
Das ist ja ein Begriff, der bei Streitkräfte und Strategien jetzt nicht in jeder Sendung fällt. Ich nehme mal an, du redest vom größten deutschen Rüstungskonzern. Lass uns doch mit diesem Thema bitte mal anfangen.
Gern. Der Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem US-Magazin The Atlantic auf eine Frage zur Entwicklung der Drohnentechnologie in der Ukraine gesagt, dies sei wie mit Lego spielen. Er verstieg sich außerdem zu dem Vergleich wichtiger ukrainischer Drohnenhersteller mit Hausfrauen und sagte wörtlich:
Sie haben 3D-Drucker in der Küche und sie stellen Drohnenteile her. Das ist keine Innovation.
Die Äußerungen des deutschen Konzernchefs haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer als schlimme Kränkung empfunden. Kai Selensky bezeichnete Papergers Vergleich dann als grotesk und konterte:
Wenn jede Hausfrau in der Ukraine tatsächlich Drohnen herstellen kann, dann kann jede Hausfrau in der Ukraine Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall sein.
Ja, der von Papperger ausgelöste Shitstorm hatte auch im Netz zu zahlreichen Reaktionen geführt. Unter dem hübschen Hashtag Made by Housewives, zu Deutsch etwa von Hausfrauen hergestellt, hagelte es Anspielungen auf die Effektivität ukrainischer Drohnen. Rheinmetall versuchte dann am Donnerstag zu beschwichtigen und lobte im Online-Dienst X demonstrativ den Beitrag jeder einzelnen Frau und jedes einzelnen Mannes in der Ukraine zur Verteidigung des Landes. Aber mein Eindruck von diesem Entschärfungsversuch bleibt, Kai, too little, too late.
Und zu Papperger hat übrigens auch unser Experte Markus Reisner zwei sehr deutliche Sätze gesagt, dazu später mehr. Und man muss ja auch sagen, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Volodymyr Zelensky auch und eben gerade aufgrund der ukrainischen Drohnentechnologie und langjährigen Erfahrung in der Drohnenabwehr gerade ein so gern gesehener Gast ist, zumindest mal in den Golfstaaten.
Ja, genau so ist es, denn die mit den USA verbündeten Länder dort werden seit Beginn der israelischen und US-amerikanischen Luftangriffe auf den Iran ja immer wieder vom Mullah-Regime attackiert, mit ballistischen Raketen, aber eben auch mit zahlreichen Drohnen. Und bereits Ende Februar waren deshalb ukrainische Experten in die Region entsandt worden, um bei der Abwehr von iranischen Drohnenangriffen zu helfen. Nun war Selenskyj selbst in mehreren Golfstaaten unterwegs und dabei vereinbarte er mit Saudi-Arabien, mit Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung und Rüstungsproduktion und sicherte Energielieferungen für sein Land.
Für die Ukraine ist dies nicht nur eine Frage von Prestige und Respekt für unser Volk. Es geht um sehr konkrete und praktische Dinge. Wir exportieren unsere Schutzsysteme, die Fähigkeiten unserer Soldaten, all das Wissen, das unser Land besitzt.
Da klingt auch viel Stolz durch beim Präsidenten und Zuversicht. Ist die denn gerechtfertigt, wenn man sich die militärische Lage in der Ukraine ansieht?
Ja, die Lage ist ja ein bisschen aus dem Fokus der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt, aber deutlich wird Putins Truppenattackieren weiter gnadenlos, ob militärische Stellungen, Infrastruktur oder Zivilbevölkerung. Ich greife ein Beispiel heraus. Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk sind nach Angaben örtlicher Behörden 3 Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Unter den Toten sei ein 13-jähriger Junge, teilt die ukrainische Polizei mit. Die russischen Streitkräfte hätten Kramatorsk mit Gleitbomben angegriffen. Auch die nahegelegene Stadt Oleksijewo-Druschkivka und das weiter nördlich gelegene Slowjansk wurden angegriffen. Du hattest hier jüngst von den Versuchen der russischen Streitkräfte berichtet, Kai, in der Region Donetsk vorzurücken. Die Städte Kramatorsk und Slowjansk gelten als strategisch bedeutsam dabei und werden entsprechend stark verteidigt. Definitiv bleibt das eine besonders umkämpfte Region.
Und derweil erinnern uns Drohnenzwischenfälle im Baltikum und in Finnland daran, dass der Ukraine-Krieg ja auch für Nachbarstaaten gefährlich werden kann. Kürzlich hatten bereits Estland, Lettland und Litauen Drohnenabstürze gemeldet. Da wird dann oft automatisch erstmal Russland verdächtigt.
Ja, das ist richtig und mitunter doch falsch. In diesen Fällen hat es sich tatsächlich um ukrainische Drohnen gehandelt, die wohl bei den Angriffen auf russische Ölexportanlagen an der Ostsee vom Kurs abgekommen sind. Am Wochenende kam es dann zu einer Verletzung des finnischen Luftraumes durch Drohnen im Südosten des Landes. Es seien mehrere kleine, langsam fliegende Objekte in geringer Höhe geortet worden, hatte das Verteidigungsministerium in Helsinki mitgeteilt. Und die Luftwaffe habe dann zur Aufklärung einen Kampfjet vom Typ F-18 Hornet aufsteigen lassen. Auch hier stellte sich heraus, dass es sich um mehrere ukrainische Drohnen handelte, die östlich der finnischen Stadt Kouvola abgestürzt waren. Die Ukraine hatte zuvor mehrfach russische Ostseehäfen im Gebiet Leningrad angegriffen, um den russischen Export von Erdöl zu stören. Der ukrainische Präsident hat sich dann bei seinem finnischen Amtskollegen entschuldigt. Aus Kiew hieß es, die wahrscheinlichste Ursache für den Vorfall sei, dass die Drohnen durch elektronische Störsignale der russischen Flugabwehr vom ursprünglichen Kurs abgebracht worden seien. In einer Mitteilung aus Kiew hieß es:
Die primäre und grundlegende Ursache dieser Vorfälle ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der eine direkte Bedrohung für die umliegenden Staaten darstellt. Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen.
Dennoch kommen aus dem von Russland überfallenen Land nun Vorstöße für eine Feuerpause bei Energieanlagen bzw. eine Waffenruhe zu Ostern. War das Selenskys Idee und was steckt genau dahinter?
Ja, wenn ich Selenskyj richtig verstanden habe, dann ist er von einigen Verbündeten ziemlich gedrängt worden, die weitreichenden Angriffe auf den russischen Ölsektor jetzt mal zurückzufahren. Hintergrund ist wohl die Sorge, die wegen des Nahostkriegs förmlich explodierte Ölpreisentwicklung könnte zu einer weltweiten Wirtschaftskrise mit unabsehbaren Folgen führen. Wir spüren das ja überall und auch Donald Trump spürt es und er steht wegen steigender Spritpreise in den USA unter Druck. Hat deshalb teilweise schon vorübergehend Ölembargos gelockert. So durfte ein russischer Tanker in Kuba anlegen, trotz der Ölblockade der USA gegen die Insel.
Aber was schlägt Selenskyj genau vor und was erwartet er dafür von Putin?
Na, Selenskyj hat gesagt, die Ukraine sei zu einer Feuerpause bei Angriffen auf Energieanlagen bereit, falls Russland das ukrainische Energiesystem nicht mehr attackiere. Selenskyj sagte vor Journalisten:
Eine Waffenruhe für Ernährungssicherheit und Energie, also sowohl auf See als auch in der Luft. Vollständig, damit weder Raketen noch Drohnen fliegen. Keine Angriffe auf die Infrastruktur.
Ja, die Ukraine habe dies vorgeschlagen. Russland solle einen Termin nennen. Auch eine Waffenruhe über Ostern sei denkbar. Selenskyj sagte übrigens nicht, welche Ostertage er meint, Kai. Die orthodoxen Kirchen in der Ukraine wie in Russland feiern ja das Osterfest in diesem Jahr am 12. April, also eine Woche nach den westlichen Kirchen. Zu welchem Ostertermin auch immer, Beobachter bleiben skeptisch, ob sich Wladimir Putin in diesem Jahr auf eine wirkliche Waffenruhe einlässt, Kai.
Vielen Dank für diesen ausführlichen Überblick. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, unseren zwei Schwerpunkten. Denn wie stark der Krieg in Nahost mit dem gegen die Ukraine verflochten ist, darüber gibt es ja keinen Zweifel. Ich spreche nun mit jemandem, der sich bei beiden Kriegen sehr gut auskennt. Und zwar mit dem Historiker und Offizier des österreichischen Bundesheeres, Dr. Markus Reisner. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind, Herr Reisner.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung in diesen doch unruhigen Zeiten.
Lassen Sie mich mal mit Nahost beginnen. Unzweifelhaft ist ja, dass der US-Präsident die Ausgangstür für diesen Krieg sucht. Nur sendet er sehr widersprüchliche Signale, wie sich das erreichen ließe. Zum einen preist er Verhandlungen mit dem Iran, zum anderen ließ er Marines und Spezialkräfte in die Region verlegen und droht mit einem Bodenkrieg, um dem Regime den vernichtenden Schlag, den Final Blow zu versetzen, wie es heißt. Herr Reisner, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Bodentruppen von US-Seite tatsächlich zum Einsatz kommen?
Ja, sehen wir uns wieder ganz kurz an, was uns Trump in den letzten 48 Stunden wissen hat lassen. Und wir wissen ja, dass quasi das sich oft sehr schnell ändern kann, zum Teil um 180 Grad oder wieder zurück auf den Ursprungszustand gehen kann. Und was ist das Interessante? Wall Street Journal schreibt, dass er quasi jetzt überlegt, faktisch den Kriegsschauplatz zu verlassen, unabhängig davon, ob die Straße von Hormuz geschlossen wird von den Iranern oder nicht. Das ist natürlich bemerkenswert, weil man also hier erkennen kann, dass es von den Kriegszielen an sich sehr weit entfernt hat. Es war so, dass in den letzten Tagen und auch Wochen immer wieder auch das Thema von Bodenoperationen zur Sprache gekommen ist. Es gibt hier grundsätzlich mehrere Varianten, die man also sich hier überlegen kann. Drei Varianten haben sich herauskristallisiert, die Trump auch indirekt immer wieder bei Pressekonferenzen auch angedeutet hat oder bestätigt hat. Diese drei Varianten sind einmal die Inbesitznahme einer wichtigen Insel, der Insel Harg. Das ist quasi der einzige Tiefseewasserhafen des Iran, über den 90% seiner Ölexporte abgewickelt werden, durch zum Beispiel Luftlandekräfte. Also das könnten jene Kräfte sein, die jetzt auch zum Beispiel herangeführt werden. Das ist die Option 1. Die Variante 2 wäre quasi der Einsatz von Spezialkräften tief in den Iran hineinfliegend, mit Ziel quasi jene Anlagen, wo also das Uran scheinbar also mehr oder weniger für den Bau von Atomwaffen möglicherweise quasi brauchbar gemacht wird, dass man also dort faktisch versucht, quasi rasch diesen Raum in Besitz zu nehmen und den Iranern die Möglichkeit zu nehmen, das zu tun. Das ist die zweite Variante oder die Option 2. Und die dritte Variante, die Option 3, wäre, dass man unmittelbar in der Straße von Hormuz faktisch die Gegenküste in Besitz nimmt. Das wäre die aufwendigste militärische Variante und die mit dem höchsten Risiko und damit faktisch die Straße von Hormuz im Prinzip freihalten könnte. Das, wie gesagt, hat jetzt der Trump offensichtlich, so schreibt zumindest das Wall Street Journal, wieder ausgeschlossen. Also wir werden sehen, aber das sind die drei Optionen, die man sich vorstellen kann. Letzter Satz dazu. Jedem Zuhörer sei gesagt, er möge sich mal die Mühe machen und faktisch den Iran nach Europa projizieren und dann sieht man, wie groß dieses Land ist im Vergleich zu Europa und dann kann man sich ungefähr vorstellen, welche großen Herausforderungen das bedeuten würde, faktisch also hier eine Bodenoperation durchzuführen.
Ja, Sie hatten die Risiken angesprochen. Wie viele Truppen bräuchte man denn überhaupt für eine dieser drei Operationen und wie hoch wäre das Risiko für einen US-Präsidenten Donald Trump?
Nur noch hier sehen wir uns den Normalzustand an. Der Normalzustand war, dass im Nahen Mittleren Osten ca. 40.000 US-Soldaten stationiert waren. Das war eine Mischung aus quasi Landstreitkräften, Luftstreitkräften und vor allem Marinestreitkräften. Jetzt sehen wir, dass ca. 10.000 bis 15.000 zusätzliche Soldaten herangeholt werden. Das sind Soldaten, die quasi Spezialfähigkeit haben, zum Beispiel luftlandefähig sind oder quasi auch lufttransportfähig oder eben wie die Marines zum Beispiel auch in der Lage wären, amphibische Anlagen durchzuführen. Das alles ist aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, das quasi passiert ist in den Aufmärschen für die Operationen 2003, Einmarsch im Irak, auch 2002 quasi der Einsatz dann in Afghanistan oder 1991, wo hunderttausende Soldaten zusammengezogen worden sind für umfassende Bodenoperationen. Und das zeigt natürlich, dass also hier die USA versucht, quasi auch aus dem Schlamassel herauszukommen, denn man hat sich das natürlich anders vorgestellt und wie wir auch wissen, aus der Vergangenheit ist es sehr, sehr schwierig, alleine durch Luftangriffe tatsächlich eine Veränderung am Boden herbeizuführen. Es ist immer noch der Volksaufstand ausgeblieben und das bedeutet, dass man jetzt versucht, quasi gesichtswahrend aus meiner Sicht aus dieser Situation herauszukommen. Und das ist auch etwas, wo wir uns die Frage stellen müssen, was das bedeutet in letzter Konsequenz. Denn die Milch ist bereits verschüttet, die Weltwirtschaft leidet bereits unter den Ereignissen, die wir sehen. Und die Frage ist, wie kommt man da jetzt heraus?
Das heißt, Sie halten das eher für eine Drohkulisse, um Druck auf den Iran aufzubauen, dann doch zu verhandeln? Oder halten Sie das für eine ernsthafte Option, dass diese Spezialkräfte dort eingesetzt werden?
Wenn wir uns diese drei Optionen bzw. Varianten noch einmal ansehen, dann ist es sehr wohl auch wahrscheinlich oder möglich, dass quasi die Variante 1 oder 2, also die Inbesitznahme der Insel Harg oder auch zum Beispiel dieser begrenzte Schlag gegen die iranischen Atomwaffenproduktionsanlagen möglich ist. Die Variante 3 wäre schon sehr umfassend. Alleine wenn man jetzt die Gegenküste betrachten würde, der Straße von Hormuz, dann ist das ein Raum, der größer als quasi Vietnam im Prinzip ist. Und das ist natürlich im Prinzip etwas, wo man sieht, wie umfangreich und aufwendig das wäre, das umzusetzen. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wie diese Operation entstanden ist. Und auch da gibt es ja öffentlich zugänglich sehr gute Literatur, aber vor allem sehr gute auch Medienberichterstattung zu diesem Thema. Washington Post, New York Times, Politico, Axios sind eigentlich immer sehr nah am Puls der Zeit. Und man weiß, dass im Prinzip Israel die USA davon überzeugt haben, quasi in diesen Einsatz zu gehen. Man weiß sogar, dass im inneren Zirkel des Präsidenten der Vizepräsident Vance und auch der Generalstabschef quasi widersprochen haben, beziehungsweise gesagt haben, das sind also hohe Risikos, die man also hier berücksichtigen muss. Man weiß, dass Trump seinem Bauchgefühl vertrauend, so steht es auch geschrieben, gesagt hat, na, wir probieren das jetzt aus und das Ergebnis haben wir jetzt gesehen im Wesentlichen. Und wir sehen also auch, dass der Iran überraschenderweise für viele sehr schlagkräftig zurückschlägt. Denn wenn Sie alleine sich ansehen, was das am amerikanischen Basen passiert ist an Zerstörungen, ob das jetzt teure Radarsysteme waren oder auch teure Flugzeuge wie eines von Typ Avex, dann sieht man, dass es hier offensichtlich, und das ist ja auch kein Geheimnis, der Iran Unterstützung hat, konkret von Russland und auch von China. Und das macht es natürlich alles noch einmal schwieriger im Wesentlichen. Und da ist auch dann Bezug zu Ukraine natürlich zu sehen.
Dann lassen Sie uns über die Straße von Hormuz vielleicht noch mal kurz sprechen, weil Sie gerade gesagt haben, das sei extrem schwierig, auch für die USA, die abzusichern. Diese Meerenge irgendwie durch Eskorten von Handelsschiffen offen zu halten oder wieder befahrbar zu machen. Ist das überhaupt realistisch? Denn es erging ja auch die Bitte an die Europäer, da irgendwie auszuhelfen. Aber von europäischer Seite scheint man ja eher nicht zu glauben, dass es überhaupt möglich ist, einfach weil der Iran zu viele Mittel der hybriden Kriegführung hat. Oder wie würden Sie das sehen?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die zu betrachten sind. Beginnen wir kurz mit den Europäern. Was die Fähigkeiten der Europäer betrifft, ich weiß, ich bin da jetzt wieder sehr pessimistisch, aber ich bin einfach realistisch, dann sei einfach daran erinnert, wie schwer wir uns getan haben, schon die Unterstützung der USA bei den Operationen im Roten Meer durchzuführen. Sie können sich erinnern, das waren damals die Houthis, die übrigens auch heute noch ein Thema sind und auch vor kurzem begonnen haben, Israel ebenfalls anzugreifen. Aber die Houthis haben damals eine wichtige Meerenge, Bab el-Mandab, quasi faktisch gesperrt. Und das hat eine Zeit lang gebraucht, bis die US Navy mehr oder weniger sie so weit in die Schranken weisen konnte, dass also dieser Schiffsverkehr wieder möglich war. Das war der Zeitpunkt, wo wir wissen, dass damals aufgrund von geleakten Signal-Chats auch der Zugang der USA zu Europa ein sehr ernüchternder war. Das war der Moment, wo man sich ausgetauscht hat, also auf der Ebene Verteidigungsminister Hexet und andere. In folgendem Wording, man hat gesagt, die Europäer, diese Schmarotzer müssen wir schon wieder unterstützen, weil sie nicht in der Lage sind, selbstständig quasi eine ihrer wichtigsten Handelsrouten zu öffnen, weil die militärischen Fähigkeiten einfach sehr, sehr eingeschränkt sind. Nicht so sehr die unbedingte Verfügbarkeit von Schiffen, sondern einfach auch die Munition, die man braucht, um entsprechende Abwehrbewaffnung mitführen zu können, um sich gegen Drohnen oder Ähnliches wehren zu können. Nun kommen wir zur Straße von Hormuz, wo sich die Frage stellt, kann man die Straße von Hormuz öffnen oder kann man Eskorten durchführen? Sie dürfen nicht vergessen, dass auch eine Eskorte oder eine sogenannte Combo-Operation natürlich wesentlich im Prinzip die normale Durchflussrate verringern würde. Man geht davon aus, dass die normale Durchflussrate auf bis zu 10% zurückgehen würde. Man bräuchte im Schnitt 5 bis 10 Schiffe mit den entsprechenden militärischen Fähigkeiten, also Fregatten oder Korvetten, die dann wiederum 10 bis 15 Tanker quasi faktisch in Paketen durch die Straße von Hormuz führen könnten und quasi sie dann auch schützen müssten gegen Bedrohungen des Iran, seien es unbemannte Überwasser- oder Unterwassersysteme, seien es Minen, seien es Drohnen, seien es Lenkflugkörper oder Ähnliches, die die Iraner einsetzen können, aus jeder Felsenhöhle heraus. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Sie sehen, dass im Prinzip Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emiraten versuchen, über andere Pipelines teilweise quasi das Öl abzuleiten, aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was man tatsächlich brauchen würde. Die USA selber haben also auch Fähigkeiten, die durchaus natürlich in der Projektion beeindruckend sind, und sie dürfen auch nicht vergessen, der Iran wurde militärisch auch schwer getroffen, das darf man nicht vergessen, aber das Problem ist, und das wissen wir noch aus den Zeiten von den Afghanistan-Kriegen, es reichen quasi Bewaffnete mit Kalaschnikows und einfachen billigen Drohnen, um bereits maximale Projektionsfähigkeit auch zu bewirken. Und es reicht, wenn also quasi pro Woche ein oder zwei Tanker zerstört werden, um die Straße von Hormuz nachhaltig zu sperren. Und genau vor diesem Dilemma steht man jetzt, sich die Frage zu stellen, wie kommt man aus diesem Schlamassel heraus? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber so ist es ganz eindeutig auch erkennbar. Und die Frage ist, wie bekommt man die Weltwirtschaft wieder in den Gang?
Schlamassel ist ja ein sehr eindeutiger Begriff. Jetzt hatten Sie die Houthis, also die Militanten im Jemen, die ja Verbündete des Iran sind, schon angesprochen. Die haben nun auch Raketen auf Israel abgefeuert. Heißt das bereits, auch die sind jetzt in diesen Krieg verwickelt? Und welche Gefahren birgt das? Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass die Houthis vor einiger Zeit auch Handelsschiffe im Roten Meer attackiert hatten, die dort zur Zielscheibe wurden. Also mit welchen Risiken wäre das verbunden, wenn die wirklich in großem Stil einstiegen?
Genau, wenn wir uns die Situation ansehen, dann muss man also klar erkennen, dass der Iran über Jahrzehnte sich eine ganze Reihe von Proxys im Prinzip zurechtgelegt hat, um auch operieren zu können, seien das jetzt quasi Gruppierungen wie zum Beispiel die Hisbollah, eine schiitische Gruppierung im Libanon, oder auch die Hamas, eine eigentlich sunnitische Gruppierung, aber vor allem auch die Houthis, die quasi hier aus Jemen heraus operieren und diese wichtige Engstelle zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer quasi unterbrechen konnten, wo es also schon sehr schwierig war, faktisch den auch wieder freizukämpfen. Und wenn das jetzt natürlich zunimmt, dann haben wir die Situation, dass die Houthis an der Seite des Irans eine der wichtigsten Handelsrouten für Europa unterbrechen könnten, also die faktisch von Golf von Aden über das Rote Meer durch den Suezkanal führt. Und das würde natürlich bedeuten, dass es also hier zusätzlich zu weiteren Spannungen kommen wird in dieser Situation, die jetzt also schon sehr verfahren erscheint.
Wenn man sich all das vor Augen führt, Herr Reißner, jetzt haben der Bundesverteidigungsminister und Bundeskanzler Friedrich Merz gesagt, das sei nicht unser Krieg. Aber es ist ja offensichtlich, dass Europa sehr betroffen von all dem schon ist. Es läuft jetzt wohl, wenn man sich die Rhetorik anschaut, eher darauf hinaus, dass man von europäischer Seite eher einem Einsatz nach Ende des Krieges zustimmen würde. Wäre es klug, in diesen Krieg in irgendeiner Form jetzt schon einzutreten und sei es um Handelsrouten offen zu halten oder um die NATO zu retten, um die USA nicht noch mehr zu verärgern, in Anführungsstrichen?
Nun, das ist eine politische Entscheidung und diese politische Entscheidung muss auf der Ebene der europäischen Staaten, bzw. von den Staaten selbst getroffen werden. Und sie wird auch davon abhängen, inwieweit die Betroffenheit zunimmt aufgrund einer möglichen weiteren Eskalation. Es muss uns aber auch klar sein, dass Präsident Trump den Europäern ausrichten hat lassen, dass er quasi verbittert darüber ist, dass man ihm quasi nicht die Unterstützung anteil werden lässt, die er sich erwartet, wo doch die USA als wichtigster Teil der NATO, faktisch der NATO immer zur Seite gestanden ist. Und das ist also nicht nur Trump, der das sagt, sondern auch andere Leute seiner Administration, wie zum Beispiel Rubio, der vor kurzem hat wissen lassen, dass die USA sich sehr viel und umfangreich in der Ukraine involviert haben und dass man jetzt quasi offensichtlich einen neuen Ton vorgeben muss, der heißt, dass man faktisch möglicherweise sich aus diesem Krieg zurückzieht, weil man also erkennen kann, dass die Europäer eben nicht zur Seite stehen, wenn es darauf ankommt. Das mag uns jetzt passen oder auch nicht. Es spiegelt einfach die Situation wider, die wir erkennen können, innerhalb des sogenannten globalen Nordens, also des Westens oder der ersten Welt, dass es zu vielen Themen Uneinigkeit gibt und dass Trump, der auch in seinem erratischen Verhalten schwer zu lesen ist, auch unberechenbar geworden ist und man nicht weiß, was das jetzt bedeutet. Und Sie dürfen nicht vergessen, die NATO ist vorrangig die USA und dann alle anderen Staaten, dann würde sich die USA massiv aus der NATO zurückziehen, dann hätten wir eine riesen Herausforderung, vor allem auch was also Russland betrifft. Russland nimmt Europa jetzt schon nicht ernst, unabhängig davon, wie es jetzt um Russland steht in der Situation in der Ukraine, aber ich sage Ihnen nur, was quasi auch beobachtbar ist. Und das würde natürlich bedeuten, dass faktisch die Europäer eigentlich den Konflikt in der Ukraine zur Gänze alleine schultern müssten, was ja zum Teil auch schon der Fall ist, wenn sie sich alleine ansehen, die Hilfslieferungen der USA, die massiv zurückgegangen sind für die Ukraine, oder auch jetzt zum Beispiel das Umleiten von Waffensystemen, die eigentlich für die Ukraine vorgesehen sind, in den Nahen Mittleren Osten, weil man sie dort benötigt, aufgrund des massiven Abverbrauches, nicht nur von Luft-Boden-Einsatzmitteln, sondern vor allem auch von Boden-Luft-Waffensystemen, also Flieger bei Raketen zum Beispiel. Und das alles macht es leider nicht einfacher für die Europäer.
Damit sind wir schon bei dem zweiten Krieg, über den ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, mit dem in der Ukraine und gegen die Ukraine. Sehen Sie das also auch so, dass durch diesen Krieg in Nahost gegen den Iran vor allem Russland und auch China profitieren und die Auswirkungen für die Ukraine selbst damit eher negativ sind?
Natürlich, die hohen Ölpreise füllen die Staatskassen des Kremls, das kann man also eindeutig feststellen. Sie tragen dazu bei, dass die Löcher im Budgethaushalt gestopft werden. Die Russen haben jetzt plötzlich Preise auf das Barrel, mit dem sie so nicht gerechnet haben. Das sichert die Finanzierung der Kriegshandlungen. Abgesehen davon darf man nicht vergessen, wir reden immer über Öl, aber wir haben jetzt einen weltweiten Wettlauf um Erdgas und Düngemittelvorräte, die ebenfalls durch den Iran-Konflikt knapp werden. Und das bedeutet, dass die finanziellen Gewinne Russlands steigen. Und man kann auch gut erkennen, dass die Russen und auch die Chinesen Druck ausüben können, weil wenn Sie genau hinsehen, dann werden wir fast jede Woche geflutet von Satellitenbildern, die einordnen, welche Treffer die Iraner tatsächlich erreicht haben, ob das in Israel oder auch in den einzelnen Basen in den Staaten des Nahen Ostens tatsächlich ist. Da sehen wir dann plötzlich Bilder von zerstörten Radarsystemen, von Flugzeugen, von getroffenen Unterkünften. Wir hören, dass hunderte Soldaten amerikanische verletzt worden sind, über ein Dutzend bereits gefallen sind. Das alles macht natürlich Druck und das bedeutet, dass die USA nicht in dieser hervorragenden Position ist, wie sie es vielleicht einmal war, wo sie noch Druck ausüben konnte, sondern wir haben also bereits jetzt im Hintergrund möglicherweise Absprachen, wo Trump vielleicht Russland bittet, quasi die Unterstützung des Iran einzustellen, um im Gegenzug selbst die Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Und die Unterstützung der Ukraine betrifft vor allem den Austausch von Intelligence-Daten, die die Ukraine braucht, um ihre weiteren Angriffe durchzuführen, auf russischem Territorium und hier Druck auszuüben. Und wenn Sie genau hinsehen, dann hat Präsident Zelensky vor kurzem uns wissen lassen, dass er zwar bereit ist, quasi auch einen Waffenstillstand vorzuschlagen, also einen Stopp der Angriffe auf ukrainische und russische Energieanlagen, aber wenn Sie genau hinhören, sagt Zelensky auch, er hätte Signale erhalten von einigen Partnerländern, dass sie sich bei den Angriffen auf den russischen Ölsektor reduzieren wollen. Warum? Weil natürlich, wenn das russische Öl jetzt auch ausfällt auf dem Weltmarkt, dann steigen die Preise natürlich noch weiter. Und das hat natürlich einen enormen Druck zur Folge auf die Staaten, deren Bevölkerung unter diesen hohen Spritpreisen oder auch unter den hohen Verbraucherpreisen, Stichwort Düngemittel und so weiter, leiden.
Lassen Sie uns über Selenskyj und das Öl gleich nochmal sprechen. Jetzt haben Sie ein Thema angeschnitten, zu dem ich Sie ohnehin befragen wollten, nämlich wollen ja die Europäer verzweifelt Donald Trump immer wieder mit der Nase darauf stoßen, dass Russland dem Iran ja hilft in Nahost mit Drohnen, mit der Lieferung von Zieldaten. Aber bislang scheint Trump dann nicht sehr empfänglich zu sein für Kritik an Russlands Machthaber Putin. Jetzt hatten Sie angedeutet, dass so ein Deal im Raum stehen könnte. Keiner liefert mehr Zieldaten, die USA nicht für die Ukraine und Russland nicht für den Iran. Das wäre desaströs für die Ukraine, wenn das so käme, oder nicht?
Das ist tatsächlich der Fall. Es ist ja so, dass die Ukraine mittlerweile auch signifikante europäische Unterstützung erhält von potenten europäischen Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien oder auch zum Beispiel Frankreich. Aber in dieser umfassenden Art und Weise, wie das die USA tun, als die mächtigste Militärmacht der Welt, und das sind sie immer noch, das können die Europäer natürlich nicht. Ja. Und es ist schon überraschend, dass man also jetzt empört darüber ist, dass Russland und China faktisch den Iran unterstützen mit Aufklärungsdaten und Satellitenaufklärung. Dasselbe passiert ja auf der anderen Seite durch Europa und die USA für die Ukraine seit Jahren, darf man nicht vergessen. Wir wissen unter anderem aufgrund der Discord-Leaks, das ist damals der Fall gewesen, wo ein amerikanischer Soldat Geheimdokumente geteilt hat auf einem Discord-Server, wie detailliert diese Übergabe von Informationen ist. Wir wissen auch, dass sogar das Wording geändert worden ist. Man hat also quasi im Prinzip Points of Interest oder Tracks of Interest verwendet als Begriff, um nicht quasi das Wort Targets zu verwenden, um bei Kongressanhörungen nicht quasi unter den Druck zu kommen, praktisch hier zu unterstützen, Stichwort Kriegsbeteiligung und Ähnliches. Wobei dazu muss gesagt werden, da fehlt noch einiges, um dieses Faktum zu erfüllen. Aber sogar Trump hat gesagt, they do it and we do it. Also das heißt, er hat es als stoisch hier zur Kenntnis gegeben, dass beide Seiten das tun. Die Europäer sind quasi hier ja, an der Seite stehend und die Situation betrachtend, aber wenig quasi ausschlaggebend in der Art und Weise, wie die Dinge passieren. Aber eines muss uns klar sein, Trump sucht ein Ergebnis, ein Ziel, das er erreichen kann, das er verkünden kann vor den Midterms. Er braucht es dringend. Die Verlockung, dass der Iran das war, sein könnte, war groß. Man hat quasi diesen Versuch nachgegeben. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Es ist also für Trump unheimlich schwierig, quasi faktisch jetzt ein Ergebnis zu erzielen. Vielleicht schwenkt er jetzt gerade um und sagt also im Prinzip, klar, dann werden wir es versuchen mit der Ukraine. Sie wissen ja auch, die Ukrainer sagen ja, dass die USA darauf bestehen, dass die Ukraine den Donbass hergibt, um dann quasi Friedensverhandlungen durchführen zu können oder auch einen Waffenstillstand zu erreichen. Am Ende des Tages wird man es sehen, aber Fazit ist, und ich weiß, ich wiederhole mich, die Situation wird immer verfahrener und sie wird auch immer globaler und quasi auch andere Staaten mit hineinziehend. Und das ist natürlich kein guter Ausblick, ja, denn wir sehen natürlich, dass auch Europa sagt, okay, das ist nicht unser Krieg, wir wollen da nicht hineingezogen werden, das haben wir schon kurz gesprochen, aber am Ende des Tages erreichen uns die Folgen trotzdem, unabhängig davon, ob wir es begonnen haben oder nicht. Wir müssen mit den Folgen umgehen, sei es unmittelbar in unserer Nachbarschaft, Stichwort Krieg in der Ukraine, oder sei es indirekt natürlich die steigenden Verbraucherpreise, Preise für Öl, Gas und andere Dinge.
Jetzt hat ja der ukrainische Präsident Selenskyj in gewisser Weise eine Chance in Anführungsstrichen gewittert, hat sich den Golfstaaten angenähert und hat mittlerweile mit 4 Ländern Sicherheitsabkommen geschlossen. Dass die Ukraine sehr viel aktuelles Wissen hat bei der Drohnenabwehr, ist ja überhaupt kein Geheimnis. Da können ja die Europäer auch noch sehr viel lernen von der Ukraine. Wie bedeutsam sind solche Sicherheitsabkommen?
Ja, vielleicht zum Schluss eine kleine Korrektur, weil Sie sagen, die Europäer können viel davon lernen. Man hört ja in den letzten Tagen, dass also namhafte Chefs großer Rüstungsunternehmen davon ausgehen, dass das, was die Ukraine macht, quasi so ein bisschen Lego-Spielen ist und dass das von den Hausfrauen erledigt wird. Dem möchte ich also vehement das
Sie reden von Rheinmetall, ne? Ja.
Ja, um das konkret anzusprechen. Als jemand, der sich regelmäßig mit ukrainischen Offizieren austauscht, kann ich Ihnen sagen, dass die meisten noch nicht einmal ansatzweise verstanden haben, was hier tatsächlich passiert. Und es ist gerade der Umstand, dass die Ukraine massiv betroffen ist, die sie dazu führt, unter blutigsten Verlusten faktisch laufende Veränderungen durchzuführen, weil sie gar nicht anders kann. Die Ukraine sieht natürlich jetzt hier in dieser Situation am Iran-Konflikt quasi eine Chance, weil sie natürlich versucht, praktisch ihre entwickelten, billigen Abfangdrohnen oder ähnliche Gefechtstechniken und Taktiken an den Golfstaaten zu vermitteln. Darum gibt es auch jetzt diese im Prinzip Abkommen, die man geschlossen hat. Die sind auch deswegen wichtig, weil die Ukraine sich erwarten kann, dass sie zum Beispiel Treibstoffe bekommt, die sie ganz dringend braucht. Aber vor allem diese Fähigkeiten, die sind entscheidend, die die Golfstaaten hier erkennen können. Denn die Golfstaaten schießen momentan mit Kanonen auf Spatzen. Das heißt, um eine billige Shahid-Drohne herunterzuholen, die ca. 20.000 bis 30.000 Euro kostet, verwendet man teure PAK-2 oder PAK-3 Patriot-Raketen mit einem Wert von 3 bis 4 Millionen Euro. Und das Kalkül der Ukraine ist, wir geben euch unsere billigen Abfangdrohnen, wir geben euch das Know-how, wir erklären euch die Gefechtstechniken und Taktiken, die die Iraner anwenden, die sie von den Russen mitbekommen haben, die das seit Jahren gegen uns machen. Und wir erhoffen uns von euch Unterstützung. Ob das jetzt die Lieferung von PAK-3 Patriot-Raketen ist auf der einen Seite oder eben Treibstoff und ähnliches. Das ist das Kalkül dahinter. Was die Lieferungen von den Raketen betrifft, da gibt es noch keinen Durchbruch. Warum? Weil natürlich auch die Golfstaaten noch zurückhaltend sind, weil sie ja nicht wissen, wie lange der Iran weiter mit seinen Raketen angreift. Wir haben also auch jetzt, nach fast 5 Wochen Krieg, immer noch auf einem Niveau Angriffe fast jeden Tag, ca. 40 bis 50 iranische Drohnen, bis zu 30 ballistische Raketen, die müssen auch abgeschossen werden. Und man sieht, dass also auch die Golfstaaten trotz der Initiative der Ukraine zurückhaltend sind, weil sie diese Raketen ja noch selber brauchen.
Dann lassen Sie uns noch einmal gegen Ende schwenken auf die aktuelle militärische Lage in der Ukraine selbst. Sie hatten den Druck angesprochen, den die USA ja offenbar auf die Ukraine ausüben, dahingehend, dass sie den gesamten Donbass doch quasi am Verhandlungstisch Russland überlassen sollten. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte wiederholt vor einer Frühjahrs- und Sommeroffensive Russlands gewarnt. Auf der anderen Seite gab es ukrainische Erfolge, gab Rückeroberungen, vor allem in Saporischschja und in Dnipropetrovsk. Wie würden Sie die aktuelle militärische Lage sehen und ist diese Frühjahrsoffensive Russlands bereits im Gange?
Ja, sehen wir uns das ganz kurz an. Wie es sich unterscheidet, ist immer sehr exakt zwischen der strategischen, operativen und taktischen Ebene. Die strategische Ebene ist vor allem bestimmt durch die gegenseitigen Luftangriffe. Hier sehen wir jetzt auf der einen Seite, Stichwort Russland, bereits 1000 Drohnenangriffe, wie wir sie vor kurzem erlebt haben. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass die Ukraine sehr erfolgreich Druck ausübt auf die wichtigen Ölproduktions-, aber auch Ölexportanlagen. Denken Sie daran, jetzt Ende März ist eine mehrtägige ukrainische Operation zu Ende gegangen, deren Ziel es war, den gesamten russischen Öl- und Gashub an der Ostsee lahmzulegen, also Ostluga, Primorsk, Viborg und so weiter und so fort. Das ist die strategische Ebene. Die operative Ebene, da sind wir dann an der Front. Auch da muss man verstehen, und das ist für die Zuhörer aus meiner Sicht ganz wichtig, das einzuordnen, wie lange die Front ist. Wir haben eine Front, die beginnt in Berlin, zieht sich über Prag und Wien bis hinunter nach Norditalien, also Richtung Mailand. Das ist das, was wir als unter Front verstehen. Und was wir jetzt gerade gesehen haben, Anfang Februar ist der Folge der Ukrainer in Mailand, die aber keine Aussage darüber treffen, dass zum Beispiel die Russen gerade zwischen Prag und Wien in der Offensive sich befinden. Wir haben also jetzt den Beginn der Frühjahrsoffensive erlebt, das war Mitte März. Die Frühjahrsoffensive ist traditionell immer dazu da, um quasi das sogenannte Shaping, also das Bereiten des Rahmens zu organisieren für die Sommeroffensive. Das heißt, man nimmt zum Beispiel günstige Geländeabschnitte, man versucht quasi über Flussübergänge zu kommen, um dann die Basis zu haben für die Sommeroffensive, die wir dann mit ca. Juni spätestens erwarten können. Warum so spät? Weil natürlich bis zu dem Zeitpunkt auch der Bewuchs der Bäume zugenommen hat. Und Sie wissen ja, und damit sind wir auf der taktischen Ebene, wie der Krieg momentan geführt wird. Es gibt also keine Frontlinien, keine Schützengräben, wo man sich gegenüberliegt, kein Niemandsland, sondern es gibt eine große Grauzone, eine gedachte Mittellinie und links und rechts davon ca. 20 Kilometer hat man quasi faktisch einen Raum, in dem man sich kaum bewegen kann, weil das gläserne Gefechtsfeld durch den Einsatz von vielen, vielen Drohnen das nahezu unmöglich macht. Das heißt, wir haben kleine Stützpunkte der Ukraine, 2, 4, 10 Mann, die quasi zum Teil mit Abständen von bis zu 1000 Meter voneinander entfernt sich versuchen, unter der Erde einzugraben und den Zwischenraum durch Drohnen zu überwachen. Und wir haben die Russen, die sich exponieren müssen. Die versuchen mit kleinen Trupps, oft 3 Trupps zu 3 Mann auf 1 Kilometer faktisch vorzumarschieren, die ukrainischen Stellungen zu umfassen und irgendwo einen Brückenkopf zu bilden. Sehr, sehr schwierig, sehr verlustreich. Von diesen Trupps werden meistens bis zu 60-70% der Soldaten getötet durch die Drohnen. Der Rest schafft es. Die melden zurück. Wir haben also quasi einen Stützpunkt, einen Brückenkopf gebildet. Die nächsten ziehen nach, von denen werden wieder 60-70% getötet. Das ist ein sehr elender und langsamer Prozess, vor allem, weil die Russen als Angreifer sich ja exponieren müssen im Wesentlichen, um ihre Ziele zu erreichen. Und das ist das, was wir gerade sehen, ein elender Krieg, wo beide Seiten noch kein Lösungsmittel gefunden haben für die Herausforderung durch den Drohneneinsatz, der momentan bestimmt den Verlauf des Krieges. Und das erinnert aus meiner Sicht sehr an den Ersten Weltkrieg, wo wir damals hatten die Situation, dass Stacheldraht und Maschinengewehr beide Seiten in eine Pattsituation gezwungen hat, die erst der Panzer durchbrechen konnte. Und jetzt sind es die Drohnen. Und es gibt keine wirkliche Lösung für diese Antwort, außer das Elend des Abnutzungskrieges, wo wir hören, dass die Ukraine sich zurzeit überlegt, faktisch auch durch den Einsatz von vielen unbemannten Systemen bis zu 50.000 russische Soldaten zu töten, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, nämlich den Kreislauf, dass die Russen ca. 35.000 bis 40.000 Mann pro Monat zuführen. Und man möchte einfach mehr töten, um das also irgendwann zu unterbrechen. Ob das funktioniert, sei dahingestellt. Aber das zeigt uns die Situation im fünften Jahr des Krieges, die im Wesentlichen nicht besser geworden ist als in den Jahren zuvor.
Das heißt, Schlussfrage, Herr Reißner, wir sind von einer Verhandlungslösung sehr, sehr weit entfernt, vielleicht noch weiter als zuvor, weil sich alles auf den Krieg im Iran konzentriert?
So ist es. Also bis vor einigen Monaten war die Chance aus meiner Sicht sehr gut, dass es zu einer Lösung kommt. Man hat gesehen, dass die USA und die USA sind der Königsmacher, Druck ausüben, nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf Russland. Und zwar vor allem auf Russland in der Form, dass man also versucht hat, wirklich die kritische Infrastruktur auch der Erdölindustrie in Russland zu treffen. Hier weiß man ja, dass faktisch der CIA-Chef Radcliffe geschafft hat, einen Zugang zu Trump, wo er ihm erklären konnte, dass es Sinn macht, nicht nur Druck auf die Ukraine auszuüben, sondern auch auf Russland. Durch den Iran-Krieg ist das jetzt quasi alles zur Seite geschoben. Sie sehen, dass Trump immer mehr das Interesse am Ukraine-Krieg verliert. Das erkennen natürlich die Russen. Die Russen sehen das als Chance. Auch die Russen leiden massiv. Ich vergleiche das ja immer mit einem Boxkampf, wo wir mittlerweile in der 9. Runde sind und sich beide Boxer zunehmend immer wieder in den Armen liegen und durch den Schiedsrichter getrennt werden müssen, weil ihnen einfach die Kräfte ausgehen. Aber sie sehen, dass die Russen natürlich jetzt erkennen, eine Chance. Und dass sie sagen, und jetzt noch ein bisschen, noch ein paar Monate, vielleicht noch ein, zwei Jahre und dann haben wir quasi alles, was wir uns vorgenommen haben, plötzlich bekommen, weil die Ukraine faktisch dann nachgeben musste, weil sie die Unterstützung nicht hatte, die sie gebraucht hat. Und das bedeutet, dass im fünften Jahr des Krieges aus meiner Sicht es leider zu einer Verschlimmerung der Situation gekommen ist, nicht nur auf der globalen Situation und Ebene aufgrund des neuen Konfliktes im Iran, wo also Israel natürlich eine Riesenchance sieht, im Prinzip strategisch Dinge zu erreichen, wie die tatsächliche Zerstörung der Kapazitäten des Iran und darum auch versucht, das umzusetzen, während die USA faktisch basierend der Seite Israels versucht, eigentlich hat, ein schnelles Erfolgsergebnis zu erzielen, was aber nicht gelungen ist. Und das alles bedeutet natürlich, dass wir uns auch auf einen Konflikt gefasst machen müssen in der Ukraine, der weiter eskaliert und auf eine global zunehmend schwierige Situation, wo wir uns die Frage stellen müssen, was hindert eigentlich China noch daran, nicht Taiwan anzugreifen? Es gibt ja keine Indizien dafür, aber ich stelle es einfach in den Raum.
Das ist ein Thema, das wir an anderer Stelle weiter besprechen werden. Vielen Dank. Der Historiker und Offizier des österreichischen Bundesheeres, Markus Reißner, war das. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen.
Ja, danke. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre Folge gibt es nach Ostern, also am kommenden Dienstag. Damit die Feiertage nicht gänzlich podcastlos verstreichen müssen, produzieren wir aber vorsorglich eine Sonderfolge, und zwar über eine sehr spezielle Militäreinheit, die päpstliche Schweizer Garde. Und falls sich irgendwo die Ereignisse überschlagen sollten, sind wir natürlich mit einer Extra-Ausgabe zur Stelle. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik, alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die neue ARD Sounds App. Im Podcast Raus aus der Depression stehen in der aktuellen Staffel die Angehörigen von Patienten im Mittelpunkt. Die Influencerin Domino Kati ist beispielsweise zu Gast mit ihrem Partner und beide erzählen, wie sie in ihrer Beziehung mit der Krankheit umgehen.
Irgendwann merkt man auch, schlechte Tage gehören dazu und mir hilft extrem, wenn ich dann es akzeptiere. Was ich früher nicht so oft gemacht habe. Und jetzt ist so, wenn ich einen Tag habe, an dem es mir wirklich mies geht und ich mir denke, heute ist einfach schlecht, heute will ich nicht aus dem Bett aufstehen, dann ist es so. Und dann darf das auch mal so sein.
Hört also gerne rein, Raus aus der Depression, überall, wo ihr gerne Podcasts hört.